Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
Ja, jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Und ich freue mich, euch heute einen Präsidenten präsentieren zu dürfen. Er ist Präsident des Sparkassenverbands in Bayern, Matthias Diesel. Herzlich willkommen.
Ja, grüße Sie, Herr Ruh. Freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und dass wir wegen ins Gespräch miteinander kommen.
Super. Ja, ich freue mich auch tatsächlich, weil ja Sie noch relativ frisch in der Rolle eines Sparkassenpräsidenten sind. Und wir hatten uns kennengelernt und ich habe mir gedacht, Mensch, mit Herrn Diesel muss ich mal sprechen und vielleicht das ein oder andere auch der Öffentlichkeit zuteil werden lassen. Denn wir wollen heute ja über mehrere Punkte sprechen. Einmal über seinen Blickwinkel auf die bayerischen Sparkassen in seiner Funktion, auf den 10-Punkte-Plan, der eine oder andere vielleicht schon in LinkedIn und anderen Kanälen zum Bürokratieabbau nachvollzogen hat. Und wenn wir es noch schaffen, einen kurzen Sidestep zum digitalen Euro vornehmen. Also ganz viele spannende Themen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind, lieber Herr Diesel.
Ja, gerne. Und ja, so kurz im Amt. Also es ist jetzt doch schon ein ganzes Jahr, wo ich im Amt sein darf. Und ja, eine schöne Aufgabe, die einen, wie man es gerade auch schon an ihren Themen, die Sie angesprochen haben, merkt, eine große Aufgabenfülle letztendlich hat.
Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt davon. Das glaube ich. Sehr, sehr spannend. Und wer den Herrn Diesel nicht kennt, vielleicht kurz zum Abholen. Er ist geborener Fürther, hat tatsächlich auch in der Bank, in der Stadtsparkasse seinerzeit auch seinen Werdegang gestartet als Bankkaufmann nach Universitätsstudium, dann in verschiedene Rollen, in Privat- und Firmenkundenbereich und ist dann in die Politik gewechselt. Und da vielleicht kurze Zwischenfrage, was war denn da der Grund zu sagen, ich gehe jetzt vom Privat- und Firmenkundenbereich irgendwann in den Landrat des Landkreises Fürth?
Ja, ich war ja in der Sparkasse unterwegs, wie Sie es beschreiben, aber war immer schon ehrenamtlich auch politisch engagiert. Saß da schon im Gemeinderat und auch im Kreistag, war dritter Bürgermeister. Im Kreistag hatte ich dann die Fraktionsgeschäftsführung und dann war ich Fraktionsvorsitzender. Und das war auch ein wichtiger Teil meines Lebens. Und damals hat meine Vorgängerin dann relativ plötzlich als Landrätin aufgehört und hat es erklärt, dass sie nicht wieder erneut antritt. Und da kam es dann dazu, dass dann der Blick auf mich gefallen ist und die Frage, ob ich das möglicherweise bereit bin zu kandidieren. Man hat es mir offensichtlich zugetraut. Ich habe dann auch die Entscheidung getroffen. Würde mir Freude machen, dass ich das, was ich nebenbei mache, im Ehrenamt dann hauptberuflich zu tun und damit auch in eine direkte Gestaltungsrolle auch zu kommen, weil als Landrat hat man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, in einem Landkreis da auch zu wirken, sowohl in der Verwaltung als aber eben auch in der Gestaltung und der inhaltlichen Ausgestaltung insgesamt des Landkreises. Und habe das dann damals gewagt und wurde dann auch gleich im ersten Wahlgang trotz vieler Mitbewerber auch gewählt und dann auch zweimal wiedergewählt. Ja, es ist halt letztendlich aus dem Ehrenamt herausgewachsen, dass ich dann da in die hauptberufliche Verwaltungspolitik, nenne ich es mal, gekommen bin.
Ja, total interessant. Und dann gab es irgendwann den Switch zum Januar 24 in die Präsidialrolle im Sparkassenverband Bayern zu kommen. Wie kam es denn dazu? Wie wird man eigentlich Sparkassenpräsident oder Verbandspräsident?
Es ist ja letztendlich so, dass die Funktionen, also ich war ja immer schon im Sparkassenbereich verbunden, einmal durch die Ausbildung und durch meine beruflichen Stationen dort. Und auch als ich dann Landrat war, ist es ja so, man ist ja trotzdem Verwaltungsratsvorsitzender oder stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender. Mit meinem beruflichen Hintergrund wurde ich dann da irgendwann auch in weitere Verantwortungen gesetzt von Seiten unseres Landkreistags, auch als Vertreter, wie zum Beispiel bei der LBS im Verwaltungsrat zu sitzen, später dann auch in die Kammer und dann auch in den Verbandsverwaltungsrat des Sparkassenverbands. Und ja, auch hier war es wieder so, Professor Reuter, mein Vorgänger als Präsident hier, ist ja dann nach relativ kurzer Zeit bayerischer Präsident schon weiter dann als zum deutschen Präsident gewählt worden. Und damit ging es natürlich darum, wer kann letztendlich auch den Verbandspräsidenten übernehmen in Bayern und entsprechend den bayerischen Verband mitführen. Und ja, da hat sich dann letztendlich im Blick zwischen den Eigentümern aus den kreisfreien Städten, aus den Landkreisen heraus und den Gemeinden auch wieder mein Name herauskristallisiert und der Verbandsverwaltungsrat hat dann letztendlich auch einstimmig beschlossen, dass ich neuer Präsident werden soll. So entwickelt sich das. Also es braucht, denke ich, wichtigen Zugang zum Thema, aber gerade für die Arbeit als Präsident ist es wichtig, zum einen politische Wirkungszusammenhänge zu kennen, auch ein Netzwerk damit zu haben, gleichzeitig Bank und Sparkasse verstehen zu können, unsere Strukturen verstehen zu können. Das hat bei mir, glaube ich, gut gepasst. Und für mich ist es in der Tat so, meine ganz alte berufliche Welt mit meiner vorigen beruflichen Welt vereint sich jetzt halt in dieser neuen Aufgabe bayerischer Sparkassenpräsident.
Nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle, auch
danke.
Wenn wir es schon im laufenden Jahr, letzten Jahr ja auch schon gesprochen hatten, aber ich finde es klasse und damit, wie Sie richtig sagen, vereinen Sie den politischen Blick eben auch mit dem Sparkassenblick und das ist, glaube ich, für diese Rolle prädestiniert. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen auf Ihren Blick zurückkommen, gerade wie Sie auf Sparkassen blicken, wie Sie auch auf das ganze Geschäftsmodell vielleicht auch blicken. Und wir haben ja ein paar Punkte schon eingangs erwähnt, über die wir heute sprechen wollen. Wenn wir vielleicht noch einen Punkt davor ziehen, Herr Diesel, weil jetzt wissen wir so im Grunde genommen, wer ist der Herr Diesel von der Vita her. Aber was war denn vielleicht auch ein Moment in Ihrem Leben, der Sie motiviert hat zu sagen, ich möchte da jetzt auch hingehen? Gab es da in so einen Trigger oder war das tatsächlich eine Entwicklung von ja, guten Bausteinen, guten Zuspruch? Oder gab es irgendwann einen Moment, wo Sie gesagt haben, hey, ich möchte hier im Sparkassenlager Verbandspräsident werden? Gab es diesen Moment?
Also meine Lebenserfahrung ist, dass man seine Aufgaben, die man hat, die sollte man immer gut machen, mit einer Freude auch machen. Wenn man es ja nicht mit Freude macht, sollte man sich je immer was anderes dabei auch suchen. Aber das bedingt dann oft, dass sich dann plötzlich neue Türen öffnen oder was Neues auf einen zukommt. Und dann muss man da halt entscheiden, ob das etwas ist. Ich habe alle meine Tätigkeiten bisher mit einer großen Leidenschaft und Freude gemacht und war auch nicht leicht, jetzt sich als Landrat zu verabschieden, weil es wirklich eine tolle Aufgabe ist, die man da hat und das ja viele die Möglichkeit haben, in der Form auch zu wirken. Aber gut, nach fast 16 Jahren mit der Kombination war das dann etwas, wenn es dann andere auch sagen, jawohl, das wäre gut, wenn du das auch angehst, dann war das Ermutigende zu sagen, dann gehe ich auch diesen neuen Schritt und bin ja doch auch relativ jung bereits Landrat geworden, war da 32 und insofern, ja, hat es einfach gepasst und war auch stimmig. Vielleicht, wenn ich den Punkt, was treibt mich irgendwo mit auch hin, also wenn ich überlege, warum habe ich zum Beispiel eine Lehre bei der Sparkasse gemacht, also habe mein Abitur gemacht und mir war es dann irgendwie klar, eigentlich will ich schon studieren, aber ich will erst mal sehen, wie es in der Wirtschaft so eigentlich richtig zugeht und habe mich da bewusst für eine Lehre entschieden. Habe dann zwar auch gemerkt, das wird mich jetzt nicht alleine ausfüllen und ich möchte dann noch mit weitermachen. Habe ja dann direkt danach auch das berufsintegrierte Universitätsstudium gemacht bei der Sparkasse, mit der Deutschen Sparkassenakademie, damals der Fernuni Hagen. Es gab ja da noch nicht so die Aufstellung zu meiner Zeit, wie das heute ist, mit den ganzen Möglichkeiten auch des Studierens auf Distanz. Und das war dann eigentlich so mein Weg auch vom Praktischen, dann in das, sag ich mal, strategischere, theoretischere, darüberstehende auch mitzugehen.
Ja, spannend. Also ich sage mal gerade der Blickwinkel, ich gehe erstmal gucken, wie die Wirtschaft funktioniert durch eine Banklehre. War tatsächlich auch meine Motivation damals zu schauen, nicht direkt zu studieren, sondern erstmal zu schauen, wie läuft eigentlich Praxis. Ja. Und jetzt haben wir ein Thema, was uns irgendwie verbindet, Herr Diesel. Möchten Sie es kurz erzählen?
Ja, Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind auch Schlagzeuger. Ne?
So genau. Ist es.
Ja, das ist ein schönes Instrument, wenngleich, ich muss sagen, alle anderen Musiker sind deutlich schneller mit Auf- und Abbauen fertig als der Schlagzeuger. Die sitzen schon und feiern und du trägst noch die Trommeln ins Auto oder in den Bus oder sonst irgendwo mit hin. Aber gut, das gehört halt auch mit dazu.
Das gehört dazu.
Dafür ist man meistens definitiv, wenn man will, der Lauteste und gibt den Takt an.
So ist das. Und Takt angeben ist schon mal gut für die Rolle. Von daher eine perfekte Überleitung.
Ja.
Tatsächlich dann so ein bisschen ins Handeln und auch in ihren Blick auf die Sparkassen in Bayern. Sie haben ja jetzt das Amt angetreten und haben ja auch schon jüngst, was man so wahrnimmt, auch in Social Media und Co., durchaus klare Akzente, die gesetzt werden. Da kommen wir auch gleich drauf. Wie ist Ihr Blick auf die bayerischen Sparkassen? Wo setzen Sie Schwerpunkte, wo Sie sagen, da muss man eigentlich jetzt ran, um die bayerischen Sparkassen insbesondere auch zukunftssicher aufzustellen?
Also vorneweg ist für mich eins klar, unsere bayerischen Sparkassen sind ein Stück Heimat auch, die wir mit dabei haben. Also sie sind eng verbunden, verwoben mit den jeweiligen Regionen, wo sie zu Hause sind. Klar sind diese Regionen auch durch die weitere Entwicklung etwas größer geworden. Es ist nicht mehr nur eine Gemeinde oder wenige Gemeinden oder ein Landkreis. Manchmal ist der Landkreis und die Stadt zusammen oder auch größere Wirtschaftsräume, die die Sparkassen haben. Trotzdem, unser DNA ist ganz eng mit einer Region verwoben zu sein, mit den dort handelnden Personen und damit diese auch zu kennen und auch auf die Individualitäten mit einzugehen. Das ist, denke ich, unsere große Stärke, die wir da haben. Und auch Gelder in der Region einzusammeln, in der Region auch wieder mit auszugeben. Und Sparkasse, auch in Bayern, gibt es seit über 200 Jahren. Jetzt gibt es viele Firmen, die mal erfolgreich sind, aber dann auch wieder verschwinden. Unternehmen, die über so einen langen Zeitraum und den unterschiedlichsten Herausforderungen erfolgreich bewältigt haben, sich immer wieder neu eingestellt haben, das sind die Sparkassen auf alle Fälle. Wir als Sparkassen, als ganze Organisation, schon etwas sehr, sehr Besonderes auch mit dabei. Und wir genießen deswegen bei den Menschen auch ein ganz hohes Vertrauen. Also wir sind ein Stabilitätsanker. Und das sind alles Elemente, die wir einfach im Fokus haben müssen und die wir auch weiterhin aktiv leben müssen. Da will ich meinen Beitrag als Präsident dazu leisten. Aber jede einzelne Mitarbeiterin, Mitarbeiter, wenn sie den Kunden, die Kundin vor sich sitzen hat, trägt da ihren Teil dazu bei. Und auch nicht nur die, die den Kunden haben, auch alle, die hinten dran mitarbeiten, dass das Unternehmen Sparkasse so funktionieren kann. Und da gibt es ja genügend, da kommen wir ja später auch drauf, ja, Aufgabenstellungen, die wir haben, die keinen einzigen Euro verdienen, sondern nur Aufwand betreiben mit Regulatorik und Bürokratieanforderungen. Ja, wir sind ja auch ein Stück weit System und man muss Acht geben, dass eine Bank nicht ins Strudeln kommt oder eine Sparkasse nicht ins Strudeln kommt und dann ganz viel mit herunterzieht. Und das braucht da schon auch Aufsicht. Aber wenn es natürlich dann irgendwann lähmend auch wirkt, das ist auch eine Problematik. Wie gesagt, da kommen wir ja später mit drauf. Aber alle wirken da mit. Und für mich ist in der Zukunft auch das, weiterhin präsent vor Ort auch sein zu können in einer Region und da den Teil dazu mit beizutragen, in dieser ganzen auch kommunalen Familie, die wir mit haben. Wir sind öffentlich-rechtlich. Wir sind kein gewinngetriebenes Unternehmen, das auf einen kurzen, schnellen, vielleicht hohen Ertrag auch setzt, sondern für uns ist es wichtig, die Erträge, die wir erzielen, die zahlen wir auch wieder ein, damit wir auch wieder in der Region weiterhin eine Finanzierung und anderes mitmachen können, um robust zu sein als Sparkasse.
Wobei das natürlich ein ganz spannender Punkt ist. Ne? Das ist ja mit, Sie haben es gesagt, die DNA letzten Endes eines Geschäftsmodells Sparkasse genauso aufgestellt zu sein. Und gleichzeitig erleben wir es ja auch aus dem Tagesgeschäft. Naja, das ist eben gar nicht so einfach. Ne? Also in Präsenz zu sein, das ist sicherlich jedem Vorstand auch bewusst. Aber am Ende haben wir eine Kostenstruktur, wir haben eine Demografie, wir haben eine Kundenverhaltensänderung. Und wir haben noch dieses Schlagwort Digitalisierung, was ja irgendwie auch in vielen, vielen Instituten immer wieder Herausforderungen erzeugt. Gerade wenn wir mal in Ballungsräume denken, wo wir sehr viel auch Angebot haben, wo auch viele Menschen vielleicht auch sind. Gerade jetzt hier in München beispielsweise auch eine gewisse Herausforderung. Und gleichzeitig ist die regionale Verwurzelung ja so essentiell, was Sie ja auch beschreiben. Das ist ja Teil des Geschäftsmodells. Ja? Also Hand in Hand zwischen Trägern und Kommunen auch das Sparkassenmodell nach vorne zu bringen. Wenn wir jetzt aber mal auf das Thema regionale Verwurzelung schauen und dann aber auf der anderen Seite den Anspruch uns anschauen, der da heißt, naja, ich muss online perfekt sein, ich muss vielleicht 24/7 auch Dienstleistungen anbieten. Passt das überhaupt noch in die heutige Zeit dann zusammen? Das ist sicherlich eine freche Frage, aber die natürlich durchaus viel, viel Meinung erzeugen kann, weil regionale Verwurzelung versus 24/7, das wird in Teilen nicht immer funktionieren, vielleicht sogar in Teilen das regionale in Frage stellen, weil man dadurch natürlich auch über die Grenzen der Region hinaus Bankgeschäfte anbieten kann.
Also ich finde, wir beweisen heute schon, dass wir das gut miteinander vereinbaren können. Ich meine, wenn ich jetzt ins 24/7, da denke ich natürlich auch an unsere komplettes Online-Banking oder unsere Sparkassen-App. Also wir sind mit den Sparkassen, wir haben die bestgeratetste App in Deutschland, aber auch in Europa sind wir da top aufgestellt, was wir da anbieten können. Wir haben sehr früh zum Glück als Sparkassen auf einen zentralen Finanzdienstleister auch mitgesetzt. Und wir müssen, und damit wir in der Region und dass wir da gut wirken können, müssen wir schauen, dass wir in dem Überbau dahinter möglichst die Dinge einfach gestalten, schlank gestalten und die Dinge wie ein, ich schaue mal schnell nach, was mein Kontostand ist oder ich buche mal was links oder rechts. Das muss einfach und schnell gehen, sicher sein. Sicherheit ist da auch ein ganz großes Pfund. Ich meine, mit unserer Finanz-IT, wir haben unsere eigenen Rechenzentren, die Daten unserer Kunden sind nicht in irgendwelchen Clouds oder anderen oder bei Dritten zwar abgesichert, aber nein, das sind sie nicht, sondern wir haben sie wirklich da ganz sicher bei uns mit verwahrt. Das ist ja wirklich ein hoher Schatz, weil da, das wissen Sie selbst, auf den Bankkonten und so weiter kommt alles zusammen. Da kann man viel daraus schließen und Schlussfolgern auch mit raus, zu seinem eigenen Vorteil dann möglicherweise sonst auch tun, wenn es in falsche Hände mitfällt. Also das gehört ja auch mit dazu. Also diese Sicherheit, die haben wir. Also wir müssen hintendran sicherlich vieles auch vereinfacht und standardisierter denken, aber die Individualität am Kunden draußen, das ist doch nochmal ganz was Wichtiges. Denken Sie an unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir haben, die Firmen, die brauchen da auch eine spezielle Betreuung mit dazu. Und auch wenn es um Existenzfragen beim Privatkunden geht, will man das wirklich alles nur online abwickeln oder ist es auch gut, jemanden da zu haben? Und ich kenne die Geschichte von dem Bekannten, der hat irgendwo auch da seine Finanzierung woanders leider gemacht, nicht bei der Sparkasse, und hatte dann einen Grundschuldbrief in dem Fall dann auch mit dort und bei der Online-Bank irgendwo hingeschickt. Und jetzt hat er seine Schulden eigentlich zurückgezahlt gehabt und wollte diesen Brief zurückhaben. War ganz wichtig, logischerweise. Meinen Sie, da hätte irgendjemanden gefunden, der ihn diesen Brief zukommen lässt? Und das würde Ihnen bei der Sparkasse nicht passieren, weil wir laufen nicht davon. Wir sind letztendlich da, im Angesicht unserer Kunden sozusagen. Und wenn es sowas wäre, würde der sich jeder in die Geschäftsstelle bei uns oder die Hauptstelle stellen und sagen, jetzt gibt es mal das Zeug hier oder wir lösen das jetzt halt miteinander. Und das können Sie bei vielen anderen Dingen nicht. Und beim Banking kommt es darauf schon einfach an. Da geht es nicht nur um Zahlen, da geht es um Menschen. Und Sparkassen verkörpert auch die Nähe zu den Menschen und der Heimat, wo die Leute unterwegs sind. Und das muss man, deswegen, also ich finde, das schließt sich nicht aus. Wir müssen in beiden sehr gut sein. Aber das können auch nur wir, in beiden sehr gut zu sein. Nah dran und trotzdem online, digital, verfügbar, beste Leistungen auch mitbringen.
Letzten Endes ist es ja zentral, allein schon durch die zentrale Geschäftsstrategie, auch nochmal unterlegt, Kundenzufriedenheit, auch das Thema Marktrelevanz und ökonomische Robustheit ganz stark zu forcieren, damit genau das entsteht, nämlich das Kundenempfinden, Mensch, die kümmern sich, ja, die sind nah dran und bieten natürlich auch digitale Anbindungen, digitale Lösungen. Aber wenn es eben mal knirscht oder wenn es mal kompliziert wird, ist halt auch ein Mensch da und den kann ich tatsächlich sogar erreichen. Ist ja auch Teil einer jeden Omnikanal-Strategie zu sagen, Filiale gehört dazu, Kompetenzcenter gehören dazu. Es ist nicht nur alles digital. Gleich wenn ich schon glaube, es wird spannend, die nächsten Jahre zu beobachten, wenn eben gerade Plattformökonomie sich weiterentwickelt. Ne, wie können Sparkassen da mit sich positionieren, weil wir eben zum Zeitpunkt heute 348 Sparkassen in Deutschland haben. Ja, aber auch dafür wird es Lösungen geben.
56 in Bayern.
56 in Bayern, so ist es.
Ja, genau. Na klar, ich meine, aber da können wir doch auch zuversichtlich sein. Wie gesagt, wir sind seit 200 Jahren am Markt und da gab es schon ganz andere Herausforderungen in der Zeit auch. Und wenn wir nah am Kunden dranbleiben, werden wir immer auch die Bedürfnisse auch mitsehen und in unserer Gruppengröße können wir auch entsprechende Angebote mitliefern. Klar müssen wir uns entwickeln und klar verändert sich was. Und wenn wir früher Geschäftsstellen aufgemacht haben, weil es einfach sonst gar nicht abwickelbar war, die Lohnauszahlung, die Kontoauszüge rauszugeben, das waren ja Gründe, warum es weitere Geschäftsstellen gab. Die gab es ja manchmal in wenigen 100 Meter Entfernung sozusagen in einer Stadt, gab es die nächste Geschäftsstelle aus solchen Gründen. Das ist halt heute nicht mehr notwendig. Heute ist es dann eben der Beratungscenter. Da ist das, wo ich mal auch einen Service mache, aber vor allen Dingen dann die gute qualitative Beratung mir hole und den Austausch oder letztendlich mitsuche. Und das verändert sich natürlich auch, klar. Man kann nicht an alten Strukturen nur festhalten.
Ja, zumal ja die Filialen, Sie hatten es ja richtig gesagt, sind ja damals gegründet worden, um Zahlungsverkehr zu ermöglichen, ja, um genau diese Versorgung sicherzustellen. Da gab es noch keine Beratung, ja, für einen Bausparvertrag oder ein Girokonto. Das hat sich ja über die Zeit dann entwickelt und das ist, glaube ich, auch vom Ansatz her richtig. Aber Sie hatten ein paar Schlagworte genannt, die ja durchaus die Brücke schlagen zu unserem nächsten Thema. Nämlich im Backend muss es auch einfach gehen, es muss effizient ablaufen. Und Sie haben ja durchaus in den letzten Wochen und Monaten, ich habe das aktiv beobachtet, sich ganz intensiv mit dem Thema Bürokratieentlastung beschäftigt und da auch mit dem genossenschaftlichen Verband sich da zusammengetan und einen sogenannten 10-Punkte-Plan aufgestellt, der ja im Grunde genommen an das 4. Bürokratieentlastungsgesetz auch ja weiter denkt oder weiter orientiert ist. Wenn Sie da mal drauf gucken und das mal ableiten auf die Sparkassen. Zum ersten Frage 1, was ist denn eigentlich dieser 10-Punkte-Plan? Den hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Und was würde denn dieser in den wesentlichen Auszügen bedeuten für die Sparkassen in Bayern?
Ja gut, die Genossenschaftsbanken sind natürlich zum einen unsere Wettbewerber, das muss man an der Stelle auch sagen, sind auch regionale Institute in der Regel und nicht so eng mit der Region verbunden wie wir, aber trotzdem ist es ein bisschen ähnlich in der Aufstellung. Also eigentlich sind wir im Wettbewerb, aber in den Punkten, was uns letztendlich umtreibt in der Regulierung und anderen, da haben wir sehr, sehr viele gemeinsame Interessen. Und das ist der Hintergrund auch, warum ich auch mit dem Präsidenten des Genossenschaftsverbands hier in Bayern, Stefan Müller, gesagt habe, lass uns diese Punkte gemeinsam auch mit formulieren, die uns belasten und wo wir uns dann erhoffen, wenn wir da die auch gut politisch platzieren können, dass wir dann letztendlich auch wieder mehr Raum haben bei unseren Sparkassen, bei seinen Banken, uns für die Kunden und uns für unser eigentliches Thema mit auch zu widmen und da wirklich die Kapazitäten reinzusetzen. Weil das spüren wir ja schon, aufgrund der vielen regulatorischen Vorgaben, die wir haben, wird immer mehr zentral gebündelt. Wir sind immer weiter weg vom eigentlichen Markt und da ist kein einziger Euro dabei verdient. Es ist nur die Grundberechtigung, dass wir weiterhin überhaupt Banking machen dürfen und Sparkasse sein dürfen. Und wenn ich jetzt da reinblicke, was haben wir in diesen 10 Punkten unter anderem mit formuliert? Da geht es natürlich um Bürokratieentlastung, weil ja der FÖP hat ja zum Beispiel vor kurzem auch veröffentlicht, wie viel letztes Jahr allein an zusätzlichen Verordnungen, Gesetze oder anders auf die Banken zukommt. Es waren über 400, das muss man sich mal vorstellen, nur in einem Jahr, was es neu zu beachten gilt. Und das ist ja dann noch vieles noch gar nicht bis zu Ende. Das muss ja auch schon noch alles aufbereitet werden. Also es ist definitiv zu viel insgesamt in unserer Wirtschaft, das muss man auch sagen, nicht nur im Bankbereich, aber wir sind besonders stark schon betroffen, schon länger auch betroffen, gehen vielleicht schon länger damit auch um. Aber da muss sich insgesamt was ändern, das formulieren wir dabei. Es geht auch um das Thema Nachhaltigkeit, ein ganz wichtiges Thema natürlich, nachhaltig zu wirken. Wenn wir in der Heimat daheim sind, wollen wir unsere Heimat natürlich auch erhalten. Das ist in uns, auch in unserer DNA als Sparkasse. Aber erreichen wir das, indem wir dicke Berichte schreiben und irgendwelche Zahlen zusammentragen oder mit unseren Kunden uns darüber unterhalten müssen, wie viel Wasserdurchflussmenge sie haben in ihrem Wohnhaus, damit wir das richtig einkategorisieren können? Ist das wirklich, bringt uns das wirklich weiter oder belastet es uns nur? Und das sind Dinge, wo wir auch sagen, Nachhaltigkeit, das muss tatsächlich die Umsetzung kommen. Wir sind gern dabei, Transformationsfinanzierung mit zu begleiten und solche Dinge zu tun.
Was wir schon seit Jahren tun, wenn man ehrlich ist.
So ist es, ja. Genau, ist unser Geschäftsmodell. In Umbauten, im Privathaus, aber eben auch bei öffentlichen Versorgern damit dabei zu sein. Oder die Windräder, die wir finanzieren, mitfinanzieren, die Photovoltaikanlagen in großem Stil. Das sind alles Teile der Transformationsfinanzierung. Aber darauf wollen wir doch unsere Stärke und wollen wir uns bündeln und nicht auf irgendwelche komischen Berichte. Ich bin da froh, ich hatte gestern ein Gespräch mit Manfred Weber am Rande von der Veranstaltung und er hat mir auch gesagt, also das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, das werden wir zu den Akten legen, das werden wir jetzt erstmal raus haben. Wir sehen, es hat übers Ziel hinausgeschossen. Also im Moment ist es ja auch nicht umgesetzt in Deutschland, weil ja die Bundesregierung so nicht mehr existiert und die Koalition zerbrochen ist und damit keine Mehrheit mehr da war. Und deswegen ist es im Moment nicht in nationales Recht umgesetzt, aber es soll auch von Europa ausgesetzt werden. Auch Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ja schon wunderbarer Titel. Ja. Genau. Sieht man schon, wie komplex das ist. Ja. Auch solche Dinge wollen. Es ist angekommen, man muss deregulieren und nicht noch mehr. Andere Sachen sind die Informationsflut im Verbraucherschutz. Also wenn Sie was bei Ihrer Sparkasse abschließen, dann kriegen Sie ja mittlerweile einen Berg an Seiten mit dazu. Ist es noch verbraucherfreundlich? Das kann keiner mehr lesen. Da sagt er gerade auch noch, da müssen Sie halt unterschreiben und das andere können wir gern durchgehen, aber das will dann auch keiner. Also hunderte von Seiten teilweise bei einem Produkt. Ich glaube, das passt auch nicht zusammen. Die Mündigkeit muss da auch mehr in den Vordergrund stehen. Auch das thematisieren wir unter anderem dabei. Oder auch Dinge wie Altersvorsorge. Dass im Moment der Staat vorschreibt und sagt, derjenige, der das Alter vorsorgt und eine staatliche Unterstützung dabei im Modell mitkriegt, da dürfen keine Risiken entstehen. Ja gut, wenn ich keine Risiken eingehen kann, dann schlägt das auf meine Rendite halt auch nieder. Und das müssen wir doch auch den Menschen überlassen, ob sie sagen, ja, ich bin mir der bestimmten Risiken bewusst, aber ich weiß, wenn ich 20 Jahre in einen Aktienbereich oder in einen Fondsbereich reingehe, dann habe ich normalerweise auch nicht diese Schwankungen, dass es für mich ein Problem wird, sondern in der Tat eigentlich eher eine Rendite. Und wenn ich das aushalte, dann mache ich das entsprechend so in der Altersvorsorge. Also da muss ich auch was verändern. Das sind ein paar der Punkte aus dem 10-Punkte-Papier, das wir da miteinander aufgesetzt haben. Gerne auch nachzulesen. LinkedIn haben wir es veröffentlicht. Auf unseren Seiten finden Sie es auch. Ich will da jetzt nicht jeden einzelnen Punkt dabei mit vorkauen. Aber das würde uns deutlich helfen, dass wir wieder unser eigentliches Geschäft tun dürfen bei den Kundinnen und Kunden und die unterstützen und beraten und die richtigen Produkte ihnen auch mit an die Hand geben. Dafür sind wir ja starker verbunden, nicht nur die Sparkassen. Da gibt es die Versicherungskammer Bayern, da gibt es unser LBS, die wir dabei mit haben. Das sind ganz wichtige Partner und die DK natürlich auch.
Ja, ich denke, wir erleben es ja alle in der Praxis, ne? Sei es als Kunde, sei es sag mal, im Projektgeschäft, was wir ja auch wahrnehmen, die Komplexität ist enorm und der Ansatz zu sagen, man tut sich da mal zusammen, weil wir haben die gleichen Probleme, das ist durchaus ein neuer Ansatz, wie ich finde, aber ich finde es einen guten Ansatz an der Stelle und wahrscheinlich pflichten mir viele bei. Dennoch gibt es ja viele Themen, die Sie gerade beschrieben haben, die sind in Teilen aus Deutschland gemacht, in Teilen kommen sie aber auch aus Brüssel. Wie viel Einfluss haben denn diese 10 Punkte am Ende auf die Veränderungen, die in Teilen ja auch durch Brüssel stark geprägt werden? Wie blicken Sie denn darauf?
Naja gut, unsere Aufgabe muss es einfach sein, unsere Themen so gut und breit zu platzieren, wie es nur irgendwie geht. Und klar, jetzt ist es schon herausfordernd, Freistaat Bayern bestimmt die Themen zu platzieren, dann natürlich auf Bundesebene, da kommen dann ja schon Interessen von 16 Bundesländern auch so zusammen. Es ist uns immer sehr, sehr gut in der Vergangenheit als Sparkassenorganisation gelungen, natürlich auf die jeweiligen Handelnden auch da zuzugehen und unsere Argumente vorzutragen. Die müssen selbst was draus machen, aber unsere Aufgabe ist es zu informieren. Das gilt aber auch für Brüssel. Also wir müssen auch über unsere nationalen Ebenen dann auch die Punkte nach Brüssel mitbringen. Das ist natürlich eine Bundesregierung ein ganz wichtiger Partner, weil die sitzt ja auch im Rat und Brüssel hat das Parlament, hat die Kommission und hat den Rat. Und wir müssen aber auch uns stärker in Brüssel selbst auch aufstellen. Das haben wir auch getan. Der DSGV hat ja seine Aktivitäten in Europa deutlich verstärkt, dass wir dort stärker unsere Themen direkt vor Ort auch mit platzieren können. Da geht es ein bisschen anders als in Deutschland. Da gibt es ja Anhörungen und andere sind Verbänden. Das macht Brüssel in der Form ja nicht. Du musst da vorher schon in Gesprächen vor Ort gewesen sein, mit dem gesprochen haben. Da gibt es ein Protokoll X und ein Protokoll Y.
Ist am Ende nur noch, da ist schon gemäht die Wiese. Ne?
Genau. Sinn, ja. Und da müssen wir halt mehr präsent sein. Und da haben wir ja unser Büro in Brüssel auch deutlich verstärkt. Und ich glaube, damit können wir auch die Punkte besser platzieren. Und wichtig ist auch, dass wir da frühzeitig letztendlich Themen auch erkennen, wenn sich da was entwickelt. Wo will Europa dorthin? Okay, was ist unsere Rolle dabei? Und was können wir vorschlagen, wie das gut gelingen kann, dass Europa seine Ziele erreicht, aber trotzdem das nicht uns zu einer Last wird? Die macht ja keinen Sinn. Also wir wollen ja stabilisierend auch weiterhin wirken. Wir wollen als Partner für Verwirklichung da sein und nicht in irgendeiner Form ausgebremst werden.
Ja, ich bin schon gespannt, wie das da weitergeht, gerade mit der jetzt neuen Präsidentschaftsstruktur in Amerika, die ja auch nochmal neue Akzente in die europäische Denke bringt und auch in die Regulierung wahrscheinlich in Teilen reinbringt. In Summe, glaube ich, sind wir uns alle einig, es muss weniger werden, um letzten Endes auch gerade auch die kleinen Institute, die erleben wir ja auch sehr stark, wobei auch die Großen haben ihre Herausforderungen. Also groß und klein ist es nicht ein Treiber für weniger Arbeit, ganz im Gegenteil, eher für mehr Abstimmungsnotwendigkeiten, die ja auch wieder Zeit kosten, was wir wiederum erleben in den laufenden Sparkassen und Projekten. Von daher glaube ich, der genau richtige Ansatz und es auch laut zu tun, umso besser. Und da drücke ich in jedem Fall schon mal jetzt die Daumen, dass das an der Stelle auch ja Anklang findet und dass man die Themen auch nicht nur bespricht, sondern sie auch tut.
Ja, wir spielen es deswegen auch auf einer sehr breiten Klaviatur. Also verwenden natürlich die herkömmliche Art und Weise, dass wir in Gesprächen das einsetzen, dass wir das schriftlich formuliert haben an die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten, aktuell zum Beispiel für die Bundestagswahl, das dort auch mit platzieren, bei den Parteien natürlich auch platzieren. Aber wir auch das insgesamt in die Breite bringen, indem wir auch mit kleinen Videos, vielleicht haben Sie das ein oder andere schon gesehen, und das über eine spielerische Situation, das Thema auch einfach mit spielen. Es muss jeder was damit anfangen können. Und dann glaube ich, es ist meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Manches braucht seine gewisse Zeit, aber wenn man Kontinuierliches formuliert und deutlich macht, dann schafft man daraus auch die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und ich glaube in der Tat, gerade was das Thema Bürokratie und Entlastung und Proportionalität auch mit angeht, da sind jetzt die Chancen und die Möglichkeiten größer geworden. Zeitlang wurde das ausgebremst, es ist größer geworden. Ja, auch Amerika spielt da direkt einen Teil dazu bei, weil letztendlich dort ja vieles wohl schlanker gehandhabt werden soll, wenn man das so dem Präsidenten da damit zuhört. Das eine sind die Worte, das andere sind die Taten, das muss man mal abwarten. Aber wir können ja dann jetzt sagen, wir machen einfach so weiter, wie wir es bisher mitgesehen haben. Und das Lähmende innerhalb der Wirtschaft spürt man ja auch überall. Und wenn Sie mit Wirtschaftsvertretern, mit Unternehmern sprechen, dann kommt ja Bürokratie, die Energiekosten, Vertrauen, Unsicherheit. Das sind so die Dinge, die und dann durch der Fachkräftemangel, der dann auch nochmal eine Rolle spielt. Also wir haben schon ein paar Hausaufgaben.
Schon ein bisschen was zu tun, so ist es. Ja, aber ich denke, von der Ausrichtung her, dort zu beginnen, weil, sind wir mal ehrlich, ein Fachkräftemangel entsteht unter heutigen Perspektiven deswegen auch so intensiv, weil wir vielleicht an manchen Stellen so kompliziert sind. Ja, wir brauchen ja mehr Menschen, weil wir diese Dinge auch mit mehr Menschen machen müssen, per heute. Ja, wenn ich mir allein die Regulationen anschaue, die letzten Endes ja gerade insbesondere das Thema Nachhaltigkeit stresst, was Sie angesprochen hatten, Berichtspflichten, CSRD, all die Themen. Naja, warum muss ich denn Ressourcen in der Sparkasse aufbauen? Ja, um das zu erfüllen. Ja. Wenn ich diese Menschen aber nicht habe in Qualität und Quantität, ja, dann muss ich sie suchen. Dann haben wir hier einen umkrempften Arbeitsmarkt, der es unfassbar schwierig macht. Also ich glaube, der Antritt zu sagen, ich gucke jetzt erstmal auf das, was ich weglassen kann, um mir dann jetzt die Frage zu stellen, was brauche ich denn dann für den Betriebserhalt einer Sparkasse in Zukunft in Verbindung mit KI und all den anderen Entwicklungen. Ich glaube, das ist der richtigere Ansatz. Ja, nicht zu sagen, ich brauche nur mehr Menschen.
wir müssen uns mehr Zeit dafür nehmen, intensiv drüber nachzudenken, wie wir Dinge einfacher regeln können, als sie hochkomplex und im letzten Teil individualisiert auszuformulieren. Weil das ist, es mag dann zwar am Ende, wenn es einfacher ist, nicht jedem 100% bis ins letzte Detail individuell gerecht werden, aber für die breite Masse haben wir damit viel, viel mehr erreicht. Und ja, Sie sprechen es an, es müssen Dinge halt auch einfacher erledigt werden können dann am Ende. Und wenn wir auch mit KI und anderen Dingen zukünftig mehr arbeiten werden, die uns ja auch helfen, diese Sachen besser zu bewältigen, dann geht es aber auch darum, das nicht in einer extremen Komplexität zu machen. Also auch da braucht es eine vereinfachte Vorgehensweise.
Ja. Definitiv. Ja, wir blicken einmal auf ein, darf ich sagen, bürokratisches Unikum, was uns vielleicht auch ereilen kann oder ereilen wird sogar, weil wir gerade von Entschlackung und von Vereinfachung sprechen. Wenn wir jetzt mal den Blickwinkel auf das Thema Payment, Zahlungsverkehr, digitaler Euro, Vero richten, wo ja eine europäische Antwort bereits da ist, Vero als Anwendungsfall definiert ist und jetzt im anderen oder von der anderen Seite der digitale Euro-Wink, der 2028 in der Einführung münden soll. Da frage ich mich dann schon, wie passt das zu dem Thema Vereinfachung zusammen? Weil, wie gesagt, nach meiner Wahrnehmung, so wie ich es verstanden habe, der Anwendungsfall ja quasi ähnlich, wenn nicht sogar gleich ist. Wie blicken denn Sie auf das Thema digitaler Euro?
Der digitale Euro wirft wirklich viele Fragezeichen aus. Zum einen ist es erstmal nachvollziehbar, dass wir eine gewisse, als Europa schauen müssen, dass wir auch souverän aufgestellt sind und nicht von anderen Ländern, Kontinenten zu sehr abhängen. Und man muss natürlich sagen, im Zahlungsverkehrsbereich ist es zum Teil so, dass wir ja schon sehr starke Abhängigkeiten auch von Kreditkartenunternehmen mit haben. Und da gilt es schon darum, eine eigene Souveränität auch mit aufzubauen oder sicherzustellen. Dafür haben wir eigentlich aber auch Vero auf den Weg gebracht mit EPI gemeinsam letztendlich, European Payment Initiative, wo wir da arbeiten. Und ich glaube, wir sind in der Lage als Banken in Europa, hier eine Marktlösung zu bieten, um europäischen Zahlungsverkehr auch sicherzustellen. Dass Vero funktioniert, sehen wir ja auch. Vero ist gestartet und gerade wenn ich nach Frankreich oder Belgien blicke, im Moment geht ja Person-to-Person-Zahlung vor allen Dingen. Die haben dort ihre bisherigen Systeme, die hatten bisher schon starke nationale Systeme wie Paylib, haben die umgestellt und haben dort schon jetzt über 11 Millionen Kunden, die allein im Vero aktiv sind. Also sind wir in Deutschland noch ein bisschen langsamer.
Was hält uns da an der Stelle? Was ist da Ihr Blick drauf?
Naja, also wie schon gesagt, die Frankreich und die hatten schon Systeme, die stark waren. Bei uns sind halt andere Systeme schon stark, eben auch keine europäischen. Ich will jetzt die Namen nicht explizit nennen, aber jeder weiß, wer da mit sich am Markt mittummelt. Und da tun wir uns ein bisschen schwerer, denke ich, erstmal dort auf Fuß zu fassen. Deswegen muss unser System auch einfach sein, leicht anwendbar. Es muss einfach einen Sinn machen. Aber im Gemeinschaftlichen, glaube ich, funktioniert es und dass die Zahlungen klappen, das haben wir schon bewiesen. Und wenn jetzt dann die Händler und der E-Commerce dann auch mit dazu kommen, dann kann das schon eine große Wirkung auch mit entfalten. Und daher ist es halt komisch, dass die Europäische Zentralbank, wenn sie darüber nachdenkt, über Souveränität und sagt, wir brauchen einen digitalen Euro, dass sie dann vor allen Dingen an den Retail-Bereich denkt, den wir eigentlich wettbewerbsfähig selbst abbilden können. Letztendlich arbeitet da im Moment die EZB aus meiner Sicht daran, ein staatlich subventioniertes Zahlungssystem aufzubauen, obwohl es der Markt selbst auch leisten könnte. Wichtiger fände ich, wenn wir im Wholesale-Bereich im digitalen Euro Dinge auch mit abwickeln können. Gerade wenn es darum geht, Leistungen zu erbringen und dann in der Folge dafür die Zahlung auch auszulösen. Das könnte sich hier über entsprechende Verfahren, digitale Verfahren, viel, viel besser und zielgerichteter abwickeln lassen. Da wird es uns helfen. Aber das stand eher so ein bisschen im Hintergrund und der Retail-Bereich sehr, sehr stark im Vordergrund. Und daher müssen wir da jetzt auch arbeiten und da führen wir auch sehr, sehr viele Gespräche. Wir als Sparkassengruppe mit der EZB und auch der Bundesbank, dass wir sagen, nimmt den Wholesale in den Fokus und der Retail eigentlich braucht es nicht. Aber wenn es aus eurer Sicht notwendig ist, dann müssen wir auch über das Wie sprechen, weil der jetzige Aufschlag würde ja auch bedeuten, dass wir über 2 bis 3 Jahre praktisch in der Innovation für Zahlungssysteme gehemmt werden, weil wir nur damit unsere ganzen Mittel aufwenden müssten, um den digitalen Euro einzuführen. Würde bedeuten, wenn wir jetzt wieder das Thema Souveränität in den Blick nehmen, dass wir eigentlich als europäische Banken dann abgehängt werden, weil die anderen Banken könnten weiterhin Innovationen voranbringen mit ihren Mitteln und wir müssten sie nur in den digitalen Euro stecken und wären dann eher eigentlich benachteiligt an der Stelle mit dabei. Deswegen, ja, da gibt es einiges zu tun und einiges an Gesprächen zu führen. Es bewegt sich da auch schon ein bisschen was. Ich glaube, Wholesale wird ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Und man muss auch sehen, ob er kommt oder nicht kommt. Dazu muss auch das Europäische Parlament ja Beschlussfassungen noch treffen. Die sind noch nicht getroffen und das jetzige Parlament, meine ich, hat schon eine bisschen andere Sicht auf die Dinge auch und ist da durchaus sehr, sehr kritisch auch mit dabei.
Zumal, wenn man das Geschäftsmodell von Sparkassen sich ja anschaut, wo die Erträge herkommen, gerade im Hinblick auf Postenentgelte, auf Kartenzahlungsgebühren, das sind ja alles Schmerzpunkte, die da natürlich gerade im Retail, wie Sie richtig sagen, ein echtes Problem entfachen können. Zahlungsverkehrsinformationen, ne? Also da sind ja eine ganze Menge an Themen. Auf der anderen Seite, wir hatten es tatsächlich auch mal in einem anderen Kontext diskutiert, naja, der digitale Euro ist ja erstmal nichts anderes wie damals die Geldkarte. Ja, das ist, hört sich ja erstmal harmlos an, aber der Folgeeffekt, der daraus entsteht und der letzten Endes, wenn man ehrlich ist, den Antritt von Vero ja in Teilen sogar in Frage stellt oder sogar in Gefahr bringen kann, ja, das sind natürlich Themenfelder, wenn wir hier von Entlastung, von Bürokratie, von Vereinfachung sprechen und auch im Hinblick auf die Ressourcen in den Sparkassen, die am Ende auch mit diesen Themen umgehen müssen. Das kann ja nicht der Ernst sein, wenn man ehrlich ist. Ja, und deswegen, ich bin da sehr, sehr gespannt. Gleich wenn, das Angebot an Payment-Lösungen ist natürlich sehr, sehr breit. Es gibt sehr, sehr viele Lösungen. Und jetzt haben wir ja gelernt, die Sparkassengruppe baut sich ganz stark an der digitalen Wallet zukünftig aus. Und da findet ja auch Vero einen Anteil darin. Wie passt denn jetzt in Ihrer Wahrnehmung mit den Gesprächen, die Sie da entsprechend führen, dann der digitale Euro zur digitalen Wallet wiederum zusammen, der von der Sparkasse Finanzgruppe ja dann auch stark geprägt wird? Das sind ja alles begriffliche Themen, die in Teilen vielleicht mehr Verunsicherung als Freudeschrei erzeugen.
Ja gut, wir sind halt schon auch als Gruppe immer ein kompetenter Ansprechpartner, um Dinge zu entwickeln. Und wenn wir natürlich bei so einer Wallet-Entwicklung auch dabei sein können, dann glaube ich, macht das schon auch mit Sinn. Aber wir müssen eben die Praktikabilität am Ende auch in den Mittelpunkt rücken, in den Fokus rücken. Und da haben wir jetzt eben schon einiges auch mit platziert. Also wenn ich da Sie haben es ja mit der Geldkarte verglichen, also das wäre... Ja, ein Witz. Ja,
man hört das so, ne?
Also ja,
das ist
genau.
Durchaus ja der Sprachgebrauch. Ja,
ja und ja. Allein, dass ich eben eigentlich sicherstellen sollte, dass man über unsere Geldautomaten was auf den digitalen Euro-Wallet dann sozusagen aufzahlen könnte, auch ohne Konto, das macht es ja so komplex und so teuer. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer einen digitalen Euro einsetzt, der wird wohl auch ein Konto haben, wo und,
aus, ja.
Und dann wäre das die viel, viel bessere Schnittstelle und dann braucht es nicht diesen Umweg, ja. Und das sind alles Dinge, die müssen wir vom Tisch bringen, weil sonst macht es schon gleich gar keinen Sinn.
Ja, definitiv. Zumal jetzt eben die Anwendungsfälle, die ja auch in der digitalen Wallet-Strategie diskutiert werden, die vereinen ja auch deutlich mehr. Ne, gerade im Zahlungsverkehr, das Thema Vero, ne, als Baustein, aber auch viele weitere Bauteile, sei es über die EID, über den Führerschein, über Geldanlagen, Autoschlüssel, digitalen Zugang zu ermöglichen. Also da gibt es ja viele, viele Ansätze, die, glaube ich, auch richtig sind. Aber tatsächlich trotzdem die Frage, weil Sie sagten, naja, andere europäische Länder sind da schon länger dran. Wir haben durchaus Marktteilnehmer in Deutschland, die uns in Teilen vielleicht da den Markt schwer machen oder über die Jahre hinweg. Haben wir vielleicht einen Zug verpasst, aufzuspringen über die Jahre? Oder ist das eher zu einfach abgeleitet? Also sind es vielleicht eher die Mischung aus Komplexität, die vielleicht durch viele Angebote auch in Deutschland das erschweren, dass man gerade jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in Vero vielleicht noch weiter Gas geben darf, Gas geben muss?
Warum es jetzt in den anderen Ländern wirklich diese eigenen Verfahren gibt, die so einen breiten Markt jetzt auch schon eingenommen haben, das kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen. Fakt ist, dass es dort halt so mit ist und die tun sich natürlich leichter jetzt auch in der Umstellung auf dann eine europäische Lösung, weil dann im Prinzip das, was gut schon national funktioniert hat, halt jetzt dann einfach international Wirkung entfaltet oder europaweit Wirkung entfaltet. Und wir müssen jetzt schon uns darauf fokussieren, dass wir das, was wir da jetzt auf den Weg gebracht haben, und da sind wir ja doch auch viele in Deutschland, also sind die Genossen dabei, sind wir dabei, da sind die privaten Banken zum Teil mit dabei, dass wir das jetzt halt auch breit am Markt platzieren und dafür auch eintreten. Und das fängt auch wieder beim Berater vor Ort mit an, dass er das seinem Kunden auch sagt, Mensch, mach Vero, schau, das ist doch einfach. Und wenn du mit deinen Freunden oder was weggehst und dann einer zahlt, dann kannst du das ganz leicht mit weiter überweisen. Das ist ja der eine Anwendungsfall, den wir im Moment platzieren können. Ich glaube, ganz große Wirkung entfaltet es dann schon auch, wenn wir in den E-Commerce dann auch mit reingehen können. Und da ist es ja für die Händler auch von Relevanz. Also da geht es ja auch um die Preise am Ende. Also Zahlungsverkehr ist für uns ganz wesentlicher Ertragsbestandteil, klar. Aber wenn es natürlich nur wenige Anbieter gibt, wo wir nicht einen Einfluss auch drauf haben, dann werden natürlich die Preise insgesamt nach oben gehen, weil der Wettbewerb einfach fehlt. Und Vero ist da auch ein Garant dafür, auch für Händler, dass sie dann am Ende auch immer noch ordentliche Preise kriegen und dann nicht der Zahlungsverkehr einen großen Anteil beim Produktkauf dann dabei mit ausmacht, sondern dass es ja im Wettbewerb passt, sage ich jetzt mal. Auch das ist natürlich eine wertvolle Dienstleistung, die es zu bepreisen gilt, aber sie darf nicht einen Monopolpreis am Ende aufrufen oder Oligopolpreis aufrufen. Und deswegen ist es so wichtig, da jetzt viel rein zu investieren, dass das auch funktioniert. Wir haben es ja bei uns in die Sparkassen-App auch direkt mit integriert und gehen da auf unsere Kunden damit auch nochmal mehr mit zu. Und Quitt gilt es natürlich zu überführen. Es kommt jetzt auch, dass die Minderjährigen letztendlich das auch mit tun können und mit nutzen können. Und dann glaube ich, wenn wir da eine stabile, sichere Lösung bieten können auf europäischer Ebene, können wir da auch am Markt, glaube ich, wieder mehr dazu gewinnen, wenn der E-Commerce dann auch dabei ist.
Ja, zumal, Sie hatten es angesprochen, ich würde es noch weiter fassen. Ne? Also der Antritt Vero, das ist ein Invest, der muss sich irgendwann rechnen. Und da kann sich, glaube ich, auch nur rechnen, wenn Sparkassen, Beraterinnen und Berater in den Instituten das aktiv ansprechen. Und wir wissen alle, wie Vertrieb funktioniert. Manchmal muss man das ein oder andere auch mal verziehen, ja, damit die Dinge vielleicht ankommen. Ich glaube, man muss da viel Kraft reinstecken in das Themenfeld, weil es bietet da viele Chancen. Und ich glaube, gerade im Hinblick auf die Möglichkeiten, die irgendwie am Horizont schimmern, sei es digitale Euro und Co., ist es umso wichtiger und richtiger, sich jetzt zu positionieren und genau, dass jetzt Vero funktioniert. Sonst fahren wir ja da wieder an der Stelle. Und deswegen glaube ich, ist das tatsächlich an die Vorständinnen und Vorstände da draußen vermutlich der schlauste Weg, es wirklich in die Zielkarten mit reinzunehmen, ganz aktiv anzusprechen, damit da auch mehr Durchdringung entsteht, damit das Modell auch funktioniert.
Ja, so ist es.
Ja, sehr, sehr spannend. Es gibt viel zu tun. Sie haben eine ganze Menge an Themen auf der Brust, vor der Brust und das ist wirklich stark, weil die Themen wirklich ganz viel Gestaltungsspielraum ermöglichen und da drücke ich Ihnen natürlich alle Daumen, die ich habe.
Vielen Dank. Weil ja, unser Sparkassen-Consulting haben wir ja auch guten Begleitungspartner, der den Blick auch nochmal von außen mit drauf wirft und eine hohe Kompetenz da mit sich bringt. Ich glaube, da können wir auch sehr dankbar sein, dass wir da eine eigene Beratung letztendlich deutschlandweit auch haben für unsere Sparkassen insgesamt. Und sie blicken ja wirklich mit der Gesamtbrille da drauf. Und das ist sehr, sehr wertvoll, hilft uns dabei, die richtigen Entscheidungen in den Häusern auch abzuleiten und zu treffen.
Vielen lieben Dank für die Blumen, Herr Diesel. Das war der ungeplante Werbeblock. Aber den nehmen wir gerne an. Ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil tatsächlich sind wir zeitlich schon sehr vorangeschritten und wir hätten wahrscheinlich die einzelnen Themen noch viel tiefer diskutieren können. Aber ich glaube, so mal ein Grundgefühl zu bekommen, in welcher Arbeit Sie sich bewegen, das haben wir ganz gut bekommen. Und wer weiß, vielleicht machen wir noch eine Fortsetzung.
Es gibt genügend, was ich erzählen könnte.
Das glaube ich.
Manches muss ich vielleicht dann auch ausschweigen. Aber ja, klar, ein breites Themenfeld und gerne bei anderer Gelegenheit wieder.
Sehr, sehr gerne. Ja, Diesel war ja auch tatsächlich auf unserem SC-Summit, unserer Kundenveranstaltung rund um Personal, Bank, Betriebsthemen, auch Speaker und hat da auch zum Thema KI und Personal referiert. Also ich erlebe einen sehr nahbaren Herrn Diesel, einen sehr nahbaren Präsidenten hier des Sparkassenverbands Bayerns und dafür herzlichen Dank, weil auch das ist nicht selbstverständlich, auch dass Sie hier sich die Zeit nehmen, mit mir so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also vielen lieben Dank dafür und ich freue mich natürlich auf alles Weitere. Vielleicht noch eine Frage sei gestattet, Herr Diesel, Blick auf Ihre Amtszeit, was sind so die Ziele, wo Sie sagen, das will ich in jedem Fall in meiner jetzigen ersten Periode für mich geschafft haben? Gibt es da Themen, wo Sie sagen, das ist mein Ziel oder das sind meine Ziele?
Das klingt jetzt nicht so nach einem besonders hochtrabenden Ziel, aber dass unsere Sparkassen weiterhin diese Stabilität aufweisen können in der Zukunft auch, dass sie genügend Möglichkeiten haben, sich gut zu entfalten, gut zu entwickeln, dieser Partner vor Ort auch mit bleiben können, da meinen Teil dazu beizutragen, in den Dingen, wo wir schlanker werden müssen, auch mehr sich zu konzentrieren und gleichzeitig eben breit auch aufgestellt zu sein vor Ort. Das ist so mein Antrieb und der wird nicht nach meiner ersten Amtszeit von 5 Jahren zu Ende sein. Gibt es dann noch genügend darüber hinaus zu wirken, weil das ist auch nicht einfach. Es gilt ja jeden Tag auch wieder neu zu erkämpfen und auch neu aufzustellen. Und da haben wir ja jetzt auch ein paar Dinge schon umgesetzt, aber da müssen wir noch miteinander weiter dran
arbeiten. Das stimmt.
Also das ist so das Thema. Wir brauchen die Sparkassenidee, die ist so bestechend gut aus der Region, für die Region, auch das Wirken, auch mit Spenden, auch mit Unterstützung. Allein die Sparkassen haben ja weit über 60 Millionen Euro in 2023, 2024er Zahlen, kriege ich jetzt in Kürze, einfach an Spenden und Unterstützung auch vor Ort mitgegeben. Das hat ja auch einen Wert, neben den Steuerleistungen, die sie bringen, neben den Arbeitsplätzen, die sie bringen. Und das ist so eine tolle Idee, die will ich, da will ich mal meinen Beitrag dazu leisten, dass die auch in der Zukunft trägt.
Das klingt sehr, sehr gut, Herr Diesel. Wir leisten auch unseren Beitrag dazu, auch ich persönlich, mit aller Kraft, die wir haben. Und dann, glaube ich, kann es nur gut werden. Von daher haben Sie es meines Erachtens schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, für Ihre Zeit und für die kraftvollen Worte, ja, und die klaren Visionen, die wir gerade in der heutigen, doch sehr turbulenten Zeit umso wichtiger brauchen. Und ja, auch für die Ehrlichkeit an der Stelle, weil ich habe hier Herrn Diesel erlebt, der mir persönlich gegenüber sitzt und der das tatsächlich sehr authentisch transportiert hat. Von daher sei nochmal herzlich gedankt.
Das war's für heute mit Ruhe im Studio. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und mir bis zum Schluss dein Ohr geschenkt hast. Wenn dir diese heutige Episode gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo du Podcasts hörst. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht hast du auch ein Feedback für mich oder Themenvorschläge oder sogar Lust, mal selbst als Gast bei Ruhe im Studio dabei zu sein. Dann schreib mir einfach unter podcast@s-c.de. Ich freue mich auf viele Ideen, auf viele Vorschläge und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal in naher Zukunft bei Ruhe im Studio persönlich wieder. Wenn du den Podcast abonnieren willst, tu das gerne und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder deinem Netzwerk, denn mit deiner Unterstützung schaffen wir es gemeinsam, den Podcast noch besser zu machen und möglichst viele Menschen zu erreichen.
Jetzt ist wieder Ruhe im Studio.